SWR aktuell Infodate am Abend.
Mit Pascal Fournier, hallo. Zunächst ein kurzer Blick ins Ausland. In Paris haben heute 35 Staats- und Regierungschefs über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine beraten, unter ihnen auch Bundeskanzler Merz. 26 Länder sind laut Gastgeber, Frankreichs Präsident Macron, bereit, sich nach einer Waffenruhe an einem Ukraine-Einsatz zu beteiligen. In den kommenden Tagen werde zudem festgelegt, wie die Sicherheitsgarantien der USA aussehen könnten, so Macron, der nach den Beratungen mit US-Präsident Trump telefoniert hat.
Bundeskanzler Merz wollte sich bei den Beratungen nicht auf eine deutsche Beteiligung an einem möglichen Militäreinsatz festlegen lassen. Nach Angaben der Bundesregierung werde Deutschland sich vor allem bei Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte engagieren. Deutschland sei hier bereits wichtigster Partner Kiews. Über ein militärisches Engagement werde Deutschland zu gegebener Zeit entscheiden, wenn es ein Abkommen zwischen der Ukraine und Russland gäbe und klar sei, dass sich die USA an einer militärischen Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine beteiligten. Kai Rienecker, Paris.
Wie viel Geld kann der Bund ausgeben? Wie viel und wofür sollen Schulden aufgenommen werden? Um diese Kernfragen geht es zur Stunde in Berlin im Haushaltsausschuss des Bundestags. Heute ist Bereinigungssitzung für den Haushalt 2025. Und das heißt, es geht nicht mehr ums große Ganze, sondern die Abgeordneten feilen jetzt an den Details des 520 Milliarden Euro Etats. Aus Berlin Hans-Joachim Viehweger.
Nach Einschätzung der Grünen nutzt die schwarz-rote Koalition das 500 Milliarden schwere Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz, um Haushaltslöcher zu stopfen. Von einer vergebenen Chance spricht daher der Grünen-Politiker Sebastian Schäfer. Aber auch Politiker der Regierungskoalition wollen beim entsprechenden Gesetz klarstellen, für welche Aufgaben die Milliardenschulden ausgegeben werden dürfen und für welche nicht. Zudem soll überprüft werden, inwieweit die zusätzlichen Ausgaben tatsächlich für Wachstum sorgen, so der CDU-Haushälter Christian Haase. Der betont zugleich, dass bei den aktuellen Schlussberatungen des Haushaltsausschusses nicht mehr groß draufgesattelt werde.
Im Unterschied zu früher. Noch ist der Haushalt nicht rund, heißt, gesucht werden noch Sparmöglichkeiten. Hier empfiehlt der Chef des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, ein relativ naheliegendes Vorgehen. Er sagte heute im SWR-Interview:
Wenn man sparen will, ist klar, muss man in den Bereichen diskutieren, in denen das Geld ausgegeben wird. Das heißt, man muss sich erstmal die größten Haushaltsposten vornehmen. Der allergrößte Haushaltsposten mit ungefähr 38% der Ausgaben ist der des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Da geht es um den Rentenzuschuss, da geht es um Bürgergeld und solche Dinge. Und da muss man sicherlich ansetzen, wenn man konsolidieren will. Grundsätzlich ist es immer eine politische Entscheidung. Also aus ökonomischer Sicht jetzt zu sagen, naja, man muss das Bürgergeld kürzen oder man muss die Renten kürzen, das ist fragwürdig, weil da politische Entscheidungen, politische Wertungen hineinkommen.
Der Chef des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, heute im SWR-Interview. Gestern war der 150. Geburtstag des Unternehmensgründers Ferdinand Porsche. Nur einen Tag später dürfte den aktuellen Porsche-Verantwortlichen das Feiern weitgehend vergangen sein. Nach nur 3 Jahren muss der Konzern den DAX wieder verlassen, mangels Masse. Zu den Hintergründen SWR-Wirtschaftsredakteur Lutz Heiser.
In den USA, da trifft Porsche jetzt die Zollpolitik von US-Präsident Trump ziemlich hart. Dort ist Porsche nämlich komplett auf Importe aus Deutschland angewiesen, hat dort keine eigene Produktion. Das ist der wichtigste Markt für den Sportwagenbauer. In China, den zweitwichtigsten Markt, laufen heimische Elektroautos Porsche inzwischen den Rang ab. Die sind einfach günstiger und treffen den Geschmack der Chinesen offenbar auch besser. Und in Europa schließlich hat Porsche ausgerechnet seinen Verkaufsschlager hier, den Macan, als Verbrenner eingestellt. Den gibt es jetzt nur noch als E-Auto und das war wohl ein Fehler, wie man heute weiß. Und hinzu kommt, nur 12% der Porsche AG-Aktien, die sind überhaupt auf dem Markt frei handelbar. Und das zählt dann bei der DAX-Bewertung stark.
Einen Tag nach dem schweren Standseilbahnunglück in Lissabon haben die Behörden die Zahl der Opfer korrigiert. Nach unten. Es sind 16 Opfer zu beklagen, nicht wie zuvor berichtet 17. 21 Menschen wurden verletzt, einige schwer. Unter den Opfern sind offenbar auch Deutsche. Aber wie viele, auch dazu gibt es noch keine offiziellen Angaben. Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren, wie das Mailänder Modehaus über Social Media mitteilte. Das ist ein herber Einschnitt für die Modewelt. Armani galt vielen als der letzte aus der Reihe der großen Modeschöpfer. Aus Rom, Lisa Weiß.
Edel, lässig und schlicht. Das war sein Stil. Giorgio Armani hat italienische Modegeschichte geschrieben. Die Geschichte einer Mode, die nicht reine Kunst, sondern wirklich tragbar sein sollte. Seinen Durchbruch hatte er 1980, als er für den Hollywood-Film American Gigolo die Anzüge des Hauptdarstellers Richard Gere designte. Ans Aufhören dachte Giorgio Armani lange nicht. Bei seinen letzten Modeschauen betrat er den Laufsteg allerdings nicht mehr alleine, sondern gestützt von zwei Models. Er selbst trug dabei zeitlose dunkelblaue Kleidung, ganz im Sinne des schlichten Stils seine Art von Mode.
Noch bis Samstag laufen die 82. Filmfestspiele von Venedig. Hauptpreis, der Goldene Löwe. Ein geflügelter Löwe übrigens, denn eines der berühmtesten Wahrzeichen Venedigs ist ja der berühmte geflügelte Bronzelöwe auf dem Markusplatz. Den haben sich Forscher der Universität Padua nun genauer angeschaut und Bemerkenswertes herausgefunden. Venedigs berühmtes Wahrzeichen ist nämlich sehr wahrscheinlich Made in China. Vanja Weingart.
Die Herkunft des Löwen lag lange im Dunkeln. Das Metall, aus dem die Figur besteht, stammt aber eindeutig aus Minen am Yangtze-Fluss. Das konnten die Wissenschaftler durch Untersuchungen der Bleiisotope zweifelsfrei zuordnen. Und nicht nur chemisch, auch kunsthistorisch weisen die Indizien nach China. In ganz Europa gibt es aus dem 13. Jahrhundert keine Löwendarstellung, die dem auf dem Markusplatz auch nur ähnelt. Der Löwe hat eben Flügel und Bearbeitungsspuren zeugen außerdem davon, dass er möglicherweise auch mal Hörner hatte. Im mittelalterlichen China waren solche Mischwesen durchaus bekannt als Grabwächter. Also aus wissenschaftlicher Sicht spricht einiges dafür, dass der Löwe ein Produkt der chinesischen Tang-Dynastie ist. Nur, wie kommt er dann nach Venedig? Kleiner Trost, da fällt nun endlich einer der berühmtesten Namen der Stadt. Vermutlich wurde er im 13. Jahrhundert, offiziell oder heimlich, das weiß keiner, von Niccolo und Maffeo Polo nach Venedig gebracht, dem Vater und dem Onkel des berühmten Marco Polo.
Fokus Südwest.
In Oberschwaben ist vorgestern in rund 20 Ortschaften der Strom ausgefallen. Das klingt natürlich hochgradig verdächtig nach Anschlag, nach Cyberterror, nach finsteren Machenschaften. Aber ganz offenbar war es nur Zufall und hatte ganz unterschiedliche Ursachen, teilte das zuständige Unternehmen Netze BW mit. Einzelheiten von Dirk Polzin.
Den ersten Ausfall gab es Dienstagmorgen in Kisleck wegen eines defekten Kabels. Am Mittag traf es dann das 40 Kilometer entfernte Horgenzell. Ein LKW war in eine Freileitung gefahren. Am Nachmittag folgten Stromausfälle in Bad Schussenried und Altheim im Kreis Biberach, unter anderem, weil eine Antenne auf einer Freileitung lag. Wolfegg und Bergart Reuter traf es, weil ein Baum in eine Freileitung gekracht war. Am Abend schließlich sorgten eine defekte Freileitung sowie ein defektes Kabel für Ausfälle in Teilen von Bad Saulgau und Altshausen sowie 13 umliegende Gemeinden. Laut Netze BW war der Strom meist schnell wieder da.
Baden-Württemberg ist von der fortschreitenden Erderwärmung und den daraus entstehenden Kosten besonders betroffen. Ein neuer Bericht der Landesanstalt für Umwelt zu den Folgen des Klimawandels legt den Verdacht nahe, das Land hat das 1,5-Grad-Ziel offenbar bereits gerissen. Knut Bauer.
Die Durchschnittstemperatur der Jahre 2014 bis 2023 liegt in Baden-Württemberg um 2,2 Grad über dem Vergleichszeitraum vor 100 Jahren. Längere Hitzeperioden haben laut Monitoringbericht weitreichende Folgen. In der Landwirtschaft gäbe es Schadorganismen, im Weinbau beeinträchtige die geringere Säure die Qualität des Rieslings. Wegen Niedrigwassers gäbe es in der Bienenschifffahrt häufiger Einschränkungen und in den Wäldern steige die Waldbrandgefahr. Umweltministerin Walker von den Grünen fordert daher, Mittel aus dem Bundessondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität in den Gesundheitsschutz zu investieren, etwa in Form von Ortsbegrünung oder der Renaturierung versiegelter Flächen.
Und sonst so?
Ist mit den gestiegenen Temperaturen möglicherweise schon etwas durcheinander geraten. Heute ist der 4. September, meteorologisch gesehen also der 4. Tag des Herbstes. Einige allerdings scheinen ihrer Zeit da weit voraus zu sein. 16 Wochen vor Weihnachten gibt es seit dieser Woche in einigen Supermärkten im Südwesten Weihnachtsgebäck zu kaufen. In Freiburg zum Beispiel ist das etlichen Kunden viel zu früh.
Ab Oktober von mir aus gerne. Ich liebe nämlich Weihnachtsgebäck, aber als Weihnachtsfan selbst ich finde es zu früh.
Ja, sofort. Sehr lecker. Oh.
Also jetzt aktuell noch nicht tatsächlich, weil es ist ja irgendwie noch Sommer.
Es ist einfach noch zu früh.
Es riecht schon gut und man kriegt auch Lust auf Weihnachten schon so ein bisschen. So ein bisschen früh ist schon, weil man ist schon noch sehr in Sommerstimmung.
Ich glaube, noch würde ich es auch nicht kaufen unbedingt.
Ich persönlich halte noch nicht viel davon um diese Jahreszeit. Besser ein kaltes Bier.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.